Liebe Radiogemeinde, kennen Sie die Magical Oberland Show? Ich habe sie im Internet entdeckt. Man kann dort shoppen, gamen oder seine Kinder in Fun Shuttle schütteln lassen. Vor allem erfährt man in der Show viel über ungelöste Rätsel. Sie sollten unbedingt dorthin, wenn Sie sich für Außerirdisches interessieren und mehr über den Weltuntergang erfahren möchten. Der soll nach Maya-Kalender 2012 stattfinden. Oder lesen Sie gern Dan Brown? Das ist der amerikanische Schriftsteller, der den Da Vinci-Code entschlüsselt hat. In seinem neuesten Buch geht es wieder um geheimnisvolle Symbole. Alles ist sehr mysteriös, die ganze Welt ein Geheimbund, eine riesige Verschwörung. Selbst wenn Sie das Buch nicht gelesen haben und kein Fan der Magical Oberland Show sind, verrate ich Ihnen sicher kein Geheimnis. Mysteriöses und Rätselhaftes verkauft sich gut. Meine zwei Beispiele lassen sich beliebig vermehren. Unbekanntes fasziniert. Es gibt offensichtlich einen Markt dafür. Entscheidend für den Erfolg ist der gute Mix von Schreck und Attraktion. Und natürlich müssen die Anbieter den richtigen Dreh finden, wie viel sie aufdecken und wie viel sie verhüllen. Wie das Geschäft funktioniert, gibt keine Rätsel auf. Aber das Ganze ist dennoch bedenkenswert und hat auch eine seriöse Seite. Menschen anzuziehen und mit dem Geheimnis zu verbinden, gehört eigentlich zum Kerngeschäft der Religion. Klar, das sind Unterschiede. Wer sich für das Geheimnis des Glaubens interessiert, sucht nicht nur Mysteriöses. Der Glaube übt eine andere Form von Faszination aus. In ihm verbirgt und offenbart sich eine andere Dimension. Eine Lebensmacht, die mehr will und mehr kann als ein Fun-Shuttle. Aber die Parallelen sind ebenso offensichtlich. Auch in der Bibel ist da und dort vom Mysterium die Rede. Und das ist kein Zufall. Zur Zeit der Entstehung des Neuen Testaments verzeichneten die sogenannten Mysterienreligionen einen Boom. Sie bilden bis heute einen Boden für magische, esoterische oder einfach nur mysteriöse Varianten von Religion in der Gegenwartskultur. Ein kurzer Rückblick ist erhellend. Damals wurden die Mitglieder dieser Religionen Mysten genannt. Auf Deutsch könnte man das übersetzen mit «die, die den Mund halten». Denn die Mysten waren in Riten eingeweiht und bildeten so etwas wie eine Geheimgesellschaft. Sie durften niemandem sagen, was sie wussten. In der griechischen Stadt Korinth gab es viele Anhänger der Mysterienreligion. Und in Korinth gründete Paulus auch eine christliche Gemeinde. Höchstwahrscheinlich gehörten auch einige ehemalige Mysten dazu. Ihnen wendet sich Paulus in einem Brief zu. Dabei knüpft er bei der Mysterienreligion an. Das Thema, das er behandelt, ist die Weisheit. Hören Sie sich diese Zeilen aus dem zweiten Kapitel an. Liebe Brüder und Schwestern, ich bin, als ich zu euch kam, nicht mit großartigen Worten und abgründiger Weisheit dahergekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte beschlossen, bei euch nichts anderes zu wissen, außer das eine, Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Auch kam ich in Schwachheit und mit Furcht und Zittern zu euch, und meine Rede und meine Verkündigung baute nicht auf kluge Überredungskunst, sondern auf den Erweis des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht in der Weisheit der Menschen, sondern in der Kraft Gottes gründe. Da redet Paulus also wie einer von der Konkurrenz. Er verkündet das Geheimnis, griechisch das Mysterium, Gottes. So weit, so gut. Dem religiösen Griechen wird jetzt warm ums Herz. Aber dann kommt die kalte Dusche. Paulus hat keine Weisheiten zu bieten, keine Enthüllungen und keine großartigen Vorträge. Er berichtet etwas, das weiß Gott nichts Erhebendes ist. Ein jüdischer Wanderprophet wird von den Römern verhaftet, gefoltert und grausam hingerichtet. Ich beschloss, nichts anderes zu wissen, außer das eine, Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Wenn wir mit den Ohren der griechischen Hörer aus jener Zeit hörten, würden wir nach einer solchen Eröffnung nur den Kopf schütteln. Das hat doch mit Religion nichts zu tun, es ist einfach nur skandalös. Der Apostel hat aber einen Trumpf, zumindest bei den Korinthern. Sie kennen ihn, sie haben ihn erlebt, und er erinnert sie an den Erweis des Geistes und der Kraft. Man muss daraus schließen, dass bei einer ersten Begegnung wundersame Dinge geschehen sind, spontane Heilungen, Menschen, die in Ekstase gefallen sind und in Zungen redeten. Aber selbst wenn das eine oder andere Wunder geschehen sein sollte, man fragt sich, wie es kommt, dass aus dieser eigenartigen Botschaft, dem Wort vom Kreuz, die Weltkirche wachsen konnte. Irgendwo und irgendwie muss der Funke auch ohne Wunder springen. Nach Paulus jedenfalls ist es auch nicht seiner Überredungskunst zu verdanken, dass in Korinth eine Gemeinde entstanden ist. Wenn aber weder überzeugende Rhetorik, noch Weihe, noch Ritus die Gemeinde Christi zum Wachsen brachte, was war es dann? Was ist das Geheimnis? Es ist die schlichte Wahrheit, die sich denen, die hören und lesen, erschließt. Der Gekreuzigte ist Herr. Wir haben keinen anderen Meister als den, der sich am Kreuz offenbart. Wir sehen nicht mehr von Gott als das, was sich im Leben und Sterben dieses Menschen gezeigt hat. Das ist doch bemerkenswert. Der Apostel verkündet das Evangelium im Jargon der Mysterienreligion. Aber er lüftet und wahrt zugleich das Geheimnis. Er gibt alles preis, was er weiß. Es ist nicht viel. Und dieses Geheimnis Gottes ist erst noch nicht attraktiv, nicht schön und nicht schick. Und da liegt der Hase im Pfeffer, weil das Evangelium anstößig ist, weil es ganz und gar nicht nach höheren Weihen klingt, weil es überhaupt nicht für Eliten bestimmt ist, nennt Paulus es die Weisheit Gottes. Im nächsten Abschnitt vertieft Paulus diesen Gedanken. Wir reden vielmehr von der Weisheit Gottes, der Verborgenen, so wie man von einem Geheimnis redet. Diese hat Gott vor aller Zeit zu unserer Verherrlichung bestimmt. Die Weisheit hat keiner der Herrscher dieser Weltzeit je erkannt, denn hätten sie sie erkannt, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt, damit wir verstehen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Aufs erste Hinhören scheint es fast, als wenn Paulus nun doch ein Sonderwissen reklamieren wollte. Wir haben den Geist. Sieht Paulus die Kirche als einen exklusiven Club? Die einen eingeweiht, die anderen nicht? Braucht man eine höhere Weihe, um Gott zu erfahren? Ist Glaube doch ein Insiderwissen? Im Lauf der Kirchengeschichte gab es diese Tendenzen. Der Glaube ist von einigen tatsächlich so gelesen und praktiziert worden. Aber mit Paulus hätten sie Streit bekommen. Denn wer genau hinhört, merkt, dass Paulus in erster Linie Herrscher ausschließt. Die Machthaber haben Jesus nicht erkannt, sonst hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Wenn die Herrschenden nicht begriffen haben, wer Jesus ist, wer hat es dann begriffen? Die Antwort ist wieder schlicht. Ein Umkehrschluss, den wir im Evangelium auf Schritt und Tritt finden. Den Säuglingen hat er es offenbart. Den Unmündigen, den Armen, den Kranken, den Lahmen, den Trauernden, den Friedfertigen, den Blinden, den Verfolgten und den Sündern. Eine schöne Gesellschaft finden Sie nicht? steht aber alles wörtlich so im Neuen Testament. Und sehen Sie, das macht unsere Religion aus. Das können wir aus dieser tiefen Bohrung zu den Anfängen der Kirche lernen. Dass Christen keine Geheimniskrämer sein sollten und doch ein offenes Geheimnis waren. Sie wissen, dass keine Außerirdische kommen, um uns zu erlösen, weder grüne noch rote Männchen, dass es keine Türe zu einer Hinterbühne der Welt gibt, keinen Code zu entschlüsseln, der alle Fragen beantworten könnte. Ich meine das nicht polemisch. Wenn viele Menschen meinen, sie müssten in tiefere Schichten vordringen und höhere Sphären steigen, sei das ihnen unbenommen. Ich finde es zunächst einfach entlastend, dass man als Christ nicht zur religiösen Sonderklasse gehören muss. Wir wissen, wie unser Apostel, nichts anderes außer das eine Jesus Christus. Wir müssen keine Erkenntnisstufen emporklettern, um Seligkeit zu erlangen, auch wenn das in den Anfängen des Christentums manchmal ein Thema war. Und vielleicht sind wir heute in einer vergleichbaren Situation. Nein, es genügt, sich an das Zeugnis der Menschen zu erinnern, die vor uns gelebt und geglaubt haben. An das Zeugnis Israels und das Zeugnis der Apostel. Was sie zu sagen haben, steht geschrieben. Jeder kann es nachlesen. Es genügt, darauf zu vertrauen, dass Gott Mensch geworden ist. Der heutige Sonntag heißt in der Tradition des Kirchenkalenders Reminiscere. Und das bringt das schön auf den Punkt. Reminiscere heißt auf Deutsch Gedenke. Es ist ein Psalmwort, das sich an Gott richtet. Und der Beter erinnert mit dem Gedenke Gott an seine Barmherzigkeit. Und fährt dann fort, leite mich auf rechten Pfad, vergib mir meine Schuld, bewahre und erlöse mich. Das ist weder mysteriös noch magisch, weder Zauberformel noch Insiderwissen. Es ist Ausdruck der Verbundenheit, der Hingabe und der Liebe zu Gott. In den Wochen vor Ostern verbindet sich die Erinnerung an den betenden Menschen mit der Erinnerung an das Kreuz. Dabei geht es um den Schmerz, den Gott für die Welt empfindet. Das alte Wort «kar» heißt ja Schmerz. Und das englische «care» ist die Ableitung davon, liebevoll sorgen und pflegen. So einfach ist die Wahrheit. Es braucht keine Magical Show, um sie zu verstehen. Die Welt wird nächstes Jahr nicht untergehen, Maya-Kalender hin oder her. Eine neue Welt kommt, wenn wir barmherziger sind miteinander. Das ist kein Geheimnis. Bitte verraten Sie es weiter. Amen.